Lieben, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im Jahr 2023. Ich bin die Sonja und wie immer an meiner Seite die Anna.
Hi.
Ja, wie es so ist am Anfang des Jahres, wir haben das erste große Ereignis des Skisprings hinter uns gebracht und ganz taufrisch wollen wir es natürlich nachbesprechen. Die Vier-Schanzentournee liegt hinter uns und ja, wollen wir mal besprechen, wie es gelaufen ist. Anna, was ist denn das Erste, was dir so einfällt zu dieser Tournee?
Willst du das wirklich wissen?
Ich kann es mir denken.
Fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Ein sehr, sehr verdienter Sieger ist hervorgegangen, nämlich Halvor Egner-Kranerüd hat die Vier-Schanzentournee gewonnen. 3 Siege hat er eingefahren in 4 Orten und da kann er sehr, sehr stolz drauf sein. Er war von einer anderen Welt und hat es auch wirklich verdient, der Sieger zu sein, als Sieger hervorzugehen. Er hat sich mit David Kubacki doch schon ein ziemliches Duell geliefert. Das war sehr, sehr, sehr, sehr spannend, wie schon lange nicht mehr. Und das hat die Vier-Schanzentournee auch wieder so hervorgebracht, dieses traditionsreiche, spannende und was auch immer. Also das macht die Vier-Schanzentournee einfach aus. Und wenn man dann schaut, wie es für die Deutschen gelaufen ist, muss man in den Tableaus etwas weiter nach unten gehen.
Ja.
Sagen wir es mal so. Es ist nicht gut gelaufen. Dazu kommen wir aber später, denke ich, noch mal ausführlicher.
Genau.
Ja,
ich hätte tatsächlich nicht unbedingt erwartet, dass Kranerüd der Gewinner sein würde. Also natürlich nach der Saison, die wir bis jetzt erlebt haben, war halt David Kubacki natürlich das Maß der Dinge. Es hätte ja fast auch einen Dreikampf gegeben, es wäre natürlich noch cooler geworden.
Ja.
Um die Tagessiege war das auch so, aber eben um den Gesamtsieg der Vier-Schanzentournee nicht. Weil leider Antlanischek in Oberstdorf schon mal ein bisschen Federn gelassen hat und damit ja im Grunde von Anfang, wie das halt dann so ist, ne, von Anfang an die Chancen doch ja eigentlich schon dahin waren. Aber in den anderen 3 Springen, die darauf gefolgt sind, war eher Kubacki und Kranerüd waren so die 3. Und ich habe mir dann, als dann Bischofshofen das Springen lief, gedacht, Mensch, wie cool wäre das gewesen, wenn wir nicht nur 2 gehabt hätten, sondern 3, die ganz vorne mitgesprungen wären und um den Sieg.
Ja.
Wie eigentlich oft schon in der Vergangenheit war auch dieses Mal nach den ersten beiden Springen dachte man so, ui, jetzt wird es ein 4er für Kranerüd, ne? Das haben wir ja schon sehr, sehr oft erlebt. Am Ende ist es dann doch nicht so gekommen. Es war knapp, aber fast hätte er es geschafft, aber am Ende hat ihm dann Kubacki in Innsbruck doch noch mal ein bisschen, den Grand Slam versaut.
Ja, was aber auch okay ist. Also ja, jeder möchte den Grand Slam haben, aber ich finde einfach, es ist was Besonderes und es sollte nicht jedes Jahr soweit sein, dass es wieder jemanden gibt, weil es war so lange gab es niemanden, der nach Sven Hannawald die Vier-Schanzentournee oder alle 4 Springen der Vier-Schanzentournee gewonnen hat. Und dann kam plötzlich, Kobayashi.
Ja.
So, und dann hat man schon so gedacht, okay, reicht jetzt zuerst. Ist schön für alle, aber es ist halt einfach was Besonderes. Und man hätte es auch Kranerüd gegönnt, auf jeden Fall. Aber ist im Kubacki ein bisschen zuvor gekommen. Aber ja, ist vollkommen in Ordnung.
Erstaunlich ohnehin, wie gut die Polen abgeschnitten haben.
Ja.
In der Gesamtwertung ist Piotr Schüger auf Platz 4 gelandet und Kamil Stoch hat sich doch nach hinten so ein bisschen angeschlichen auf Platz 5, der ja am Anfang der Saison jetzt noch nicht so, also der hatte durchaus auch seine Probleme gehabt, deswegen war der nicht unbedingt im engsten Favoritenkreis, soweit man das von einem Kamil Stoch sagen kann. Der ist natürlich bei allem immer im Favoritenkreis, aber eben nicht im allerengsten jetzt in diesem Fall. Und hat sich aber doch noch auf Platz 5 vorgekämpft. Ohnehin sind die Polen momentan, ja, muss man sagen, mannschaftlich irgendwie doch das Maß der Dinge. Und es gab eben auch jetzt in dieser Tournee insbesondere, also was mein Eindruck so war, ist, dass wir zum ersten Mal seit längerer Zeit eine Tournee hatten, die sich so rauskristallisiert hat, dass das eigentlich gar nicht unbedingt nur die Athleten und die Sprünge sind, sondern sehr vieles Material, insbesondere die Anzüge, die eine gewichtige Rolle spielen. Und da scheinen die Polen tatsächlich irgendwie irgendein Wunderschneidermöglichkeit gefunden zu haben, um da ganz vorne mit dabei zu sein.
Was halt zwielichtig ist, würde ich es jetzt mal sagen, weil es ja auch direkt in Oberstdorf schon das Problem gab, dass Piotr Żyła wohl im Auslauf seinen, wie heißt es?
Ja, ein bisschen sehr gefreut hat und dann ist er ja der Ding so oben aufgegangen, ne? Der,
der Reißverschluss. Reißverschluss, Mann! Ich bin nicht aufs Wort gekommen. Reißverschluss. der war dann auf und das ist eigentlich laut Reglement, muss der Reißverschluss zu sein, bis der Athlet den Auslauf verlassen hat. Er konnte froh sein, dass sich keiner darüber beschwert hat und bei der Materialkontrolle durchgekommen ist. Aber es war nicht das letzte Mal, dass die Anzüge der Polen so ein bisschen im Fokus gestanden haben, weil die auch wohl ziemlich weit waren. Aber das Reglement lässt es zu. Es ist eine Sportart mit viel Material. Wie soll man sagen? Ich will jetzt nicht Doping sagen, aber halt, man kann viel mit Material arbeiten und so weiter. Man tüftelt viel, man kennt das ja auch schon von früher, es wird viel getüftelt und wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, es zu machen, die wissen halt, wie es geht. Sie sind halt schlau. Und da sieht man dann halt, dass es funktioniert.
Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Es ist ja bei den Polen, die haben ja mit Thomas Thunbichler und eben seinem Trainerteam ein paar neue Leute, die das Team übernommen haben und haben auch einen österreichischen Materialmann mitgenommen, der anscheinend, so wie man jetzt hört, irgendeine Technik gefunden hat, wie man gerade den Schritt im Anzug eben so zusammennäht, dass er, sobald man zum V die Beine auseinander macht, sich so aufbläht, dass es quasi wie so eine Art, also dass dann noch das kann man es natürlich nicht sehen, ne? überschüssiger Stoff ist, der eben zu so einer Art Flügel in Anführungsstrichen, jetzt mal sehr pauschal gesagt, sich ausbreitet. Aber eben in dem Moment, wo der Athlet sich wieder ganz normal hinstellt, so nach oben sich wieder einsaugt in Anführungsstrichen. Und dann auch wieder, oder was heißt wieder, also das ganze Konstrukt insgesamt regelkonform ist. Aber die Skisprungwelt staunt ein wenig, also man weiß nicht so ganz genau, was jetzt deren Geheimnis ist, aber es scheint irgendeins zu geben. Es gab auch Diskussionen insgesamt über den Anzug von Piotr Żyła. Aber sie sind nicht disqualifiziert worden, insofern ist davon auszugehen, dass es alles regelkonform ist. Und ja, wie du schon sagst, es ist eben nicht nur, es geht nicht nur um die Athleten und um die Sprünge an sich, sondern eben auch um das Material, was eben jetzt auch inzwischen immer mehr zu einem Hightech-Sportinstrument wird, das einen großen Stellenwert hat. Mir persönlich ist es jetzt bei dieser Tournee zum ersten Mal so intensiv aufgefallen. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ja.
Ja, das ist es halt. Und wenn das Reglement es halt zulässt, vielleicht wird es auch nur diese Saison noch zugelassen. Ich denke, dass die für nächste Saison da einiges ändern werden. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Und wenn man was findet, was einem hilft und man darf es, go for it. Ja. Also genau. Könnte jeder machen. Es können auch die Deutschen machen, es können die Österreicher machen. Es kann ja jeder machen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt nur eine Nation darf, sondern es darf jeder. Nur wenn man halt nicht diese Instrumente hat oder nicht so schlau ist und das macht, selbst schuld.
Ja, genau. Letztlich ist es, glaube ich, auch einer der Erklärungen oder der möglichen Erklärungen, die momentan so ein bisschen kursieren, warum es für die Deutschen nicht so rund lief, dass sie da, was diesen Materialsektor betrifft, vielleicht einfach ein kleines bisschen weiter hinten dran sind. Aber letztendlich wissen es natürlich nur die Teams selbst. Also Polen ist da auf jeden Fall wahnsinnig gut aufgestellt. Wer auch noch herausragend die ganze Tournee beendet hat, muss man einfach mal sagen, mannschaftlich betrachtet ist Team Österreich, die nämlich tatsächlich von Platz 6 bis Platz 10 alles belegt haben und das natürlich dann auch einfach zeigt, wie stark dieses Team insgesamt wieder ist, auch wenn sie gerade nicht einen haben, der als Siegspringer bei Kubacki, Kranerüdler, Nijek mithalten kann.
Das stimmt, aber sie haben sich ja auch so ein bisschen darüber aufgeregt, sage ich mal, dass sie wieder keinen Vierschanzenturniersieger aus Österreich haben, dass sie auch niemanden hatten, der auf dem Podest war, niemanden haben, der was gewonnen hat oder so. Aber im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel ist die Stärke des Teams einfach unglaublich. Also gerade so dieses fällt einer auskommen, 10 andere, die es auffangen können, hat man auch in Bischofshofen gesehen, die Nachwuchsspringer, die sind ja den Leuten um die Ohren geflogen. Also es war ja unglaublich, was da auch nach hinten raus noch nachkommt einfach. Und da ist Österreich einfach, finde ich, prädestiniert und definitiv auf Nummer 1, was das Teamgefüge angeht, der Nachwuchs angeht und so weiter. Da können sich viele wirklich ein Scheibchen von abschneiden. Vor allem absolut. Deutschland.
Ja, da hast du recht. Also das ist absolut wahr und das zeigt eben auch mal wieder diese Klasse, die Österreich im Nachwuchs einfach hat, in der Nachwuchsförderung. Ja.
Ja.
Das muss man einfach mal sagen. Ja, so ist das. Wen ich noch gerne herausheben möchte, weil auch ein wahnsinnig gutes Ergebnis abgeliefert ist, sind die beiden türkischen Athleten, die wir in der Tournee durchgängig gesehen haben. Insbesondere Fatih Ada İpcioglu hat in der Gesamtwertung Platz 38 belegt. Das ist wirklich eine gute Leistung.
Ja.
Und man sieht, finde ich, an beiden auch, wie soll man sagen, also sie haben ja einen slowenischen Trainer, da siehst du ihn halt auch an. Ja, also der slowenische Flugstil, der ist nun mal auch unverkennbar. Und sie machen einen wirklich guten Job. Und ich habe mich da sehr drüber gefreut, dass das Team Türkei wirklich so gut abgeliefert hat über diese Tournee.
Ja, machen wohl echt alles richtig.
Definitiv. Genauso merkt man auch inzwischen, wie das Team USA davon profitiert, dass sie mit den Norwegern zusammen kooperieren, denn auch hier haben wir durchgängig vor allem mit Eric Belshaw und Decker Dean zwei Athleten, die immer dabei waren eigentlich.
Mhm.
Ja, und die durchaus auch, ich meine, wir reden hier jetzt nicht von Leuten, die irgendwann mal, also mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls nicht unbedingt mal um Siege mitspringen werden, aber darum geht es ja dann auch nicht immer ausschließlich. Und wer genauso zu erwähnen ist, weil er möglicherweise endlich nach vielen, vielen Jahren mal einen gewissen Turn eventuell im Team darstellen könnte, ist Villu Palosaari aus Finnland, ein ganz junger Athlet, der, ich möchte mal sagen, zum ersten Mal im Weltcup aufgetaucht ist. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, ihn vorher im größeren Stile mal gesehen zu haben. Und der bewiesen hat, dass er eines der größten Talente der Finnen ist. Und wenn sie ihn langsam und behutsam aufbauen, auch vielleicht wieder dieses Team deutlich weiter nach vorne führen kann, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass sie das weitertragen können. Er hat sich auf jeden Fall 3-mal in Oberstdorf, in Garmisch und in Innsbruck für den ersten Durchgang qualifiziert. In Bischofshofen dann leider nicht, aber trotzdem Riesensache, sich überhaupt für die besten 50 zu qualifizieren.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ein Team, das auch so ein bisschen federn lässt in letzter Zeit, sind die Japaner. Ich glaube, die haben ähnliches Problem wie die Deutschen. Man weiß nicht so genau, wo die Probleme liegen, aber irgendwo gibt es Probleme. Sie hängen hinten dran. Ihr Vorzeigeathlet Ryoyo Kobayashi hat für seine Verhältnisse keine gute Tournee gesprungen.
Mhm.
Da hängt es auch an allen Ecken und Enden. Was die Ursachen jetzt sind, keine Ahnung. Das lässt sich alles nicht so genau auf die Schnelle und aus der Ferne identifizieren. Aber auch dieses Team hat seine Schwierigkeiten.
Es liegt halt auch daran, dass in den letzten Jahren Kobayashi, also Ryoyo Kobayashi, einiges auffangen konnte. Man hat ja immer, er hatte ja eine Hintermannschaft, die jetzt nicht vorne auch mit dabei war. Aber es war immer der Kobayashi, der sich rauskristallisiert hat, gewonnen hat, auch beim Teamspringen immer super Sprünge gemacht hat und das Team immer noch mal rangeführt hat. Aber wenn auch der Vorzeigespringer nicht mehr das ist, was er letzte Saison zum Beispiel war, dann merkt man, wie kränklich eigentlich das System letztendlich ist. Und das hat man zum Beispiel auch bei Deutschland so.
Genau.
Das kommt dann halt raus, wenn dann die die guten Springer einfach auch nicht mehr da sind, wo sie vor einem Jahr oder zwei waren.
Ja, wie du schon sagst, bei den Deutschen ist es genauso. Dann können wir im Grunde auch gleich damit einsteigen. Es war, also wir sind ja mit den Vorzeichen dahingegangen, dass kein deutscher Athlet um den Tourneesieg sowieso nicht mitspringen kann und auch in der erweiterten Spitze wahrscheinlich nichts groß zu suchen haben wird. Es kam am Ende dann ehrlich gesagt doch irgendwie ein bisschen schlimmer noch fürs deutsche Team als, ja, also jetzt mal ein paar Einzelakteure ausgenommen. Gerade insbesondere die beiden Vorzeige, in Anführungsstrichen Athleten, Karl Geiger und Markus Eisenbichler, die haben schwer zu schlucken gehabt bei dieser Tournee.
Ja, wenn wir das Ganze von vorne, bei ganz vorne anfangen, Oberstdorf hat noch ziemlich gut ausgesehen. Karl Geiger ist Vierter geworden, Andreas Wellinger Sechster geworden, Philipp Raimund 14. geworden. Super, hätte ich da schon nicht mit gerechnet. Aber ist halt die Heimschanze, darauf trainieren sie und so weiter, sie kennen die Schanze und so weiter. Ist immer so, dass sie da eigentlich ein ziemlich gutes Ergebnis haben.
Ja.
Hat einen gefreut. Ich war direkt wieder das Naivchen und habe gedacht, ja, das wird dieses Jahr super. Und dann kam Garmisch.
Ja.
Da ist Andreas Hillinger 8. geworden. Karl ist 11. geworden. Philipp Raimund 15. Stefan Laie 17. So an sich von der Mannschaftsstärke her gar nicht so schlecht, sage ich jetzt mal, wenn man das auf einem anderen Niveau sieht. Ja. Nehmen wir mal das hohe Niveau raus, ist es gar nicht so schlecht. Aber da hat man schon gesehen, dass sie definitiv schleifen lassen. Sie konnten mit den ersten drei nicht mithalten, mit Kranerüth, Lanischek, Kubacki, Fettner. Also eigentlich so diese großen Springer, da hat man schon gemerkt, dass die Deutschen da nicht mithalten können einfach. Und das ist erschreckend.
Genau. Eisenbichler ist sowohl in Oberstdorf als auch in Garmisch nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Der war komplett irgendwie ein Nervenfrack und hat kurz nach dem Sprung auch mal geäußert. Ja, es ging so in Richtung, muss ich mir mal überlegen, ob ich das überhaupt noch weitermachen kann. Hat das natürlich dann am nächsten Tag, als dann so ein bisschen sich der Nebel gelichtet hat, auch wieder relativiert und gesagt, dass das eben im Eifer des Gefechts war. Zeigt aber natürlich schon auch, was für ein Druck dahinter steht und wie die, also wie sehr das auch nagt an so einem Athleten, wenn du plötzlich nicht nur zu Hause, sondern eben auch bei der Vierschanzentournee, also bei diesem prestigeträchtigen Event, auf einmal nicht mal mehr in den zweiten Durchgang kommst. Das ist schon bitter auf alle Fälle. Ja.
Ja, und das ist halt auch das Besondere. Bei den Deutschen hatten wir ja in der Vorschaufolge der Vierschanzentournee auch gesagt, die Deutschen haben immer Druck, bekommen auch immer Druck von außen. Und ich denke, das spürt man dann erst recht, wenn es nicht so gut läuft, dass die Erwartungshaltung halt immer hoch ist. Also egal, wie die in die Vierschanzentournee reingehen, die Erwartungshaltung ist so oder so hoch, weil man immer denkt, ja, die Vierschanzentournee hat ihre eigenen Gesetze und das wird schon. Mhm. Und wenn dann auch der Anfang für einige Athleten gar nicht so schlecht ist, jetzt ausgenommen Eisenbichler, ist die Erwartungshaltung auch direkt, steigt die ja direkt, was uns ja auch sehr aufregt, dass da so viel Druck auch einfach von allen aufgebaut wird. Ja, und dann stehst du da.
Genau, und das ist auch etwas, was sich irgendwie nie ändert und was wir auch immer wieder vorweg sagen, dass Oberstdorf eigentlich nicht so aussagekräftig ist, weil, wie du schon gerade sagst, es ist die Heimschanze, es ist die Schanze, die kennt man. Dass Karl Geiger in Oberstdorf gut springt, ist kein Geheimnis. Also ich habe sehr wohl damit gerechnet, dass er sehr gutes Ergebnis in Oberstdorf abliefern wird und habe auch mit genau dem vorher gerechnet, was dann passiert ist, nämlich, da ist ein deutscher Vierter geworden, na, das kann ja aber auch noch besser werden. Und dann gingen wieder also inzwischen versuche ich es mir gar nicht mehr durchzulesen, diese ganzen Schlagzeilen, aber ab und zu spült sich ja dann doch mal eine rein, wo dann plötzlich es dann heißt, also da wird dann jemand zum Topfavoriten stilisiert und du denkst so, Alter, woher nehmt ihr das denn? Ja, also es ist eine Katastrophe. Aber diesmal war es auch wirklich hausgemacht. Also sie haben einfach ein schlechtes mannschaftliches Ergebnis abgeliefert, was diese beiden Vorzeigespringer insbesondere betrifft. Ja,
definitiv.
In Innsbruck war ja dann der absolute Super-GAU. Da haben wir ja dann alle blöd aus der Wäsche geguckt, als Karl Geiger dann plötzlich da stand und noch nicht mal die Quali geschafft hat. Mit einem ja, schlicht und ergreifend schlechten Sprung. Also kann man, ja, finde ich, jetzt auch nicht groß auf äußere Bedingungen schieben, weil so gravierend schlecht waren die jetzt nicht. Ne? Waren vielleicht nicht die besten Bedingungen. Ja, okay, das ist, ja, mag sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die Quali da jetzt nicht hätte schaffen können.
Nee, also das hat er auch selbst gesagt, dass er das einfach vermasselt hat. Und finde ich auch wirklich sehr, sehr reflektiert, dass er so darüber gesprochen hat. Man sieht halt schon seit wie vielen Saisons, dass ein Karl Geiger, wenn er springt, immer diesen rechten Arm, der sonst, ja, wo hängt, der triggert mich seit 2 Jahren, wo ich jedes Mal denke, oh, was ist mit diesem Arm? Und es hat aber bis jetzt immer funktioniert. Es hat ihm nicht wirklich viel ausgemacht. Ich will gar nicht wissen, wo er hingesprungen wäre, wäre der Arm normal gewesen. Aber jetzt, auch gerade bei diesem Sprung, wo er ein 50. geworden ist, der Arm, der war ja sonst wo. Der hat sich dadurch sowas von verdreht. Er hat dadurch sehr, sehr viel Meter verloren. Und das hat sich ja auch noch weiter so gezogen mit diesem Arm. Der Arm ist das, ist einer der Sachen, die ihn jetzt gerade in der Lage, ja, wie soll man sagen, gehandicapt, nenne ich es jetzt mal.
Ja. Wir haben es ja schon mal im Vorfeld besprochen. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Arm so ein bisschen symbolisch steht. Also je schlechter es läuft, desto mehr Arm irgendwie, ne?
Ja.
Also,
ja,
so, der Arm ist sicherlich nicht jetzt die Hauptursache dafür, dass der Sprung schlecht ist, weil, nee, wie du schon sagst, der ist auch mit diesem Arm, der sonst irgendwo in der Posemuckel in der Knatter hing, ist er auch Weltmeister geworden im Planitzer. Also, das geht schon, aber es ist halt einfach so die Achillesferse von ihm und das merkt man einfach sehr deutlich, dass er da irgendwie versucht mitzuarbeiten. Das Blöde an dieser Geschichte ist natürlich immer, also selbst wenn du damit gut auf Weite kommst, und das kann er ja, das haben wir ja in der Vergangenheit oft genug gesehen, kostet sich natürlich halt auch jedes Mal Noten. Das, ja, darf man halt auch nicht vergessen und die sind inzwischen einfach auch wichtig geworden. Ja, er hat wirklich selber geguckt, wie ein begossener Pudel es tat, einem wirklich leid, das anzusehen, yep, ja, wie er da stand und selber kaum fassen konnte. Trotzdem hat man die Tournee. Ja.
Das bricht mir auch, wenn ich daran denke, bis heute noch einfach das Herz, weil,
ja,
man hat ihn noch nie so traurig und so niedergeschmettert gesehen wie da. Und ach, ja, als Fan, ja, nenne ich es jetzt mal, hat es mir wirklich das Herz gebrochen.
Ja, also da warst du sicher nicht die Einzige. Ja. Markus Eisenbichler ist zumindest mal in Innsbruck 22. geworden. Das war sein insgesamt bestes Ergebnis bei dieser Tournee. Ja, die beiden sind einfach momentan in keiner guten Verfassung. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht in der Saison, ob sie jetzt mal rausgenommen werden, irgendwie 1-2 Wochen, um ins Training zu gehen oder was da jetzt. Ich habe auch tatsächlich zwischendurch gedacht, vielleicht würde es Sinn machen, einfach Österreich dann auch gar nicht mehr mitzuspringen für die 2, weil was nützt dir das dann auch in so einem großen Fokus zu stehen, wenn es einfach so, oder zumindest mal bei Markus Eisenbichler, wenn es so gar nicht läuft, dann,
ja,
weiß ich nicht. Also, aber gut, das ist eine Entscheidung, die natürlich der Trainer und die Athleten zu treffen haben. Ich meine, es ist ja nicht so, als müsste Stefan Horngerer nicht wie man eine Vierschanzentournee gewinnen, ne? Der hat immerhin Kamels doch zu einem Grand Slam geführt. Also er kann das schon. So, ganz klar, das sind ja professionelle Leute, aber irgendwo hängt es in diesem Team und ich weiß, es hat nicht den Eindruck gemacht, als ob sie jetzt so schnell wüssten, woran das jetzt liegt und welches Stellschräubchen da jetzt verändert werden muss.
Nee. Ich weiß auch nicht, wie schnell man das halt auch, die ganzen Ereignisse aus den Köpfen rauskriegt, weil die Vierschanzentournee ist für jeden wichtig und wenn es bei der Vierschanzentournee nicht läuft, finde ich es schwierig, das aus den Köpfen auch noch mal rauszukriegen. Das hat man auch dann in Bischofshofen bei Karl Geiger gesehen. Er hat gesagt, er hat es sich angeschaut, er hat es noch mal reflektiert und so weiter. Er ist durch damit, aber er ist nicht durch damit. Man hat es in Bischofshofen gesehen. Und so schnell geht das auch nicht, aber es ist auch okay. Also
Ja, klar.
Vollkommen okay. Aber
gerade wenn du nicht weißt, woran es liegt so genau. Ne? Ich meine, es kann einem ja mal passieren, dass einem der Absprung wirklich mal komplett irgendwie misslingt und dann weißt du, oh, das lag jetzt daran. Aber so dieses im Dunkeln gestochere und nicht so wirklich zu wissen, was ist denn jetzt hier Masse? Ich glaube, das zerrt schon echt an Nerven.
Ja, glaube ich halt auch. Also ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht, was die, ich nenne es jetzt mal Konsequenzen aus der Verschanzentournee ist, weil es bei allen irgendwie schwierig ist. Keiner hat wirklich mehr Selbstvertrauen, außer einer, auf den wir jetzt gleich zu sprechen kommen.
Genau.
Der für alle das Selbstvertrauen hat, aber auch ein Pius Paschke hat kein Selbstvertrauen. Stefan Laie, auch schwierig. Also irgendwie hadert es sehr daran und das darf nicht so weitergehen, weil sonst haben wir wieder so eine Saison wie 2003, 2004, als nichts mehr ging bei den Deutschen. Wir waren alle, also wir beide, wir waren mit dabei. wir wissen, wie es damals war. Und ich habe so meine Sorge, dass es irgendwann wieder so weit ist, wenn man halt auch die Führung der Trainer dann halt auch nicht so ganz spürt. Also man weiß ja nicht, wie es intern aussieht, aber ja, so als Außenstehender fühle ich die Führung des Trainers nicht so, wie ich es mir vorstelle, oder? Also
ja, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe das Gefühl, dass vollkommen emotionslos nach außen kommuniziert wird. Das kann natürlich sein, dass das eine Taktik ist und ich will auch nicht behaupten, dass sie schlecht ist. Das wird sich alles hinterher irgendwann mal rausstellen, wenn man das Ganze dann mal Revue passieren lassen darf, muss, kann. Aber ja, dieses da stehen und so, oh ja, das ist so ein bisschen, wo du denkst so, also ich weiß nicht, das ist so wenig greifbar aus meiner Sicht irgendwie. Und das mich nervt das total, weil ich immer denke so, jetzt sag doch mal irgendwas. so ja, weißt du, wie ich genau meine.
Ja. Ja, sag doch einfach, was Sache ist. Ich meine, ja, man sieht's ja. Man sieht ja, was Sache ist. Also bringt es ja nichts, sich im Interview hinzustellen und zu sagen, ja, wird schon. So, ja, schön. Oder zu sagen, wir sind auf einem guten Weg. Ja, wir sind auf einem guten Weg bei, jetzt kann ich sagen, Philipp Raimund sind wir auf einem guten Weg. Der in der ganzen Vierschanzentournee dieses deutsche Team aber sowas von aus der Scheiße gerissen hat, auf wirklich gut Deutsch gesagt. Mhm. Ein unglaublich sympathischer Typ, der sich gesteigert hat und gesteigert hat und gesteigert hat und gesteigert hat. Und als er geflogen ist oder gesprungen ist, hat man echt gedacht, dem ist alles egal. Der hat so viel Selbstvertrauen, der ist da runtergestürzt. Es war ein Wahnsinn, wirklich. Also da könnten sich die Deutschen wirklich ein Scheibchen von abschneiden. Und dass wir da auf einem guten Weg sind, unterschreibe ich sofort.
Ja.
Aber es kann nicht sein, dass ein Youngster mit 22 Jahren die deutsche Mannschaft tragen muss. Sollte.
Ja, das ist wahr. Also so geil das auch war, wirklich mit Philipp Raimund fantastisch gemacht. Absolut eine Freude zuzugucken. Auch ganz sicher einer derer, die in den nächsten Jahren auf sich aufmerksam machen werden, wenn nichts dazwischen kommt. Andreas Wellinger hat sich ja eigentlich auch ganz wacker geschlagen. Der hat solide Leistungen gebracht, ist insgesamt 11. geworden. Philipp Raimund ist 13. geworden. Das sind okay eine Leistung, da kann man nichts dagegen sagen. Alles super klasse. Aber das ist eben, da muss man eben auch so ehrlich sein, nicht der Anspruch, den die deutsche Mannschaft insgesamt haben sollte an den Skisprungzirkus. Nämlich zu sagen, ja, wir sind super zufrieden, wenn unser bester deutscher 11. geworden ist. Und einer wie Markus Eisenbichler in 3 von 4 Springen nicht den zweiten Durchgang erreicht hat. Also gut, wir werden erleben, wie es weitergeht. Was die Ursachen jetzt sind, keine Ahnung, müssen die intern auch klären. Es hat jetzt, wie gesagt, nicht den Eindruck gemacht, als ob sie jetzt alle wüssten, woran das jetzt liegt. Aber man muss ja weitermachen, das nützt ja jetzt alles nichts, ne? Also so, das werden sie sicherlich auch tun, also garantiert wird sehr viel Arbeit stattfinden im Team und im Trainerteam und so weiter. Und ja, wir hoffen einfach weiter, dass das jetzt besser wird. Und die Saison ist ja noch jung. Wir haben ja eine sehr lange Saison noch vor uns. Die geht ja noch 3 Monate. Und dann werden wir gucken, wie es da weiterläuft.
Genau.
Leider konnten wir Justin Lissow nicht sehen. Auf den habe ich mich ja wirklich die ganze Zeit schon gefreut. Der hatte aber einen grippalen Infekt und konnte nicht dabei sein. Das finde ich unheimlich schade, weil nach der Saison, die er letztes Jahr, also nach der Tournee, die er letztes Jahr abgeliefert hat, hätte ich wirklich zu gern gesehen, ob er das dieses Jahr nochmal wiederholen kann. War leider krank. Naja, müssen wir weiter warten.
Ja, vielleicht kann er über den Continental-Cup auf sich aufmerksam machen. Und dann muss es halt auch einfach mal so sein, dass Athleten aus der A-Mannschaft, die das nicht so bringen, wie sie sollten, dann vielleicht mal zurückgestuft werden.
Ja.
Egal, wer es ist. Ich will jetzt auch gar keine direkten Namen nennen, aber es ist einfach so, dass es nicht sein kann, dass an diesen Namen fest oder an diesen Leuten festgehalten wird, wenn hinten dran jemand kommt, der gegebenenfalls einfach besser ist. Und da müssen wir ja hin, weil sonst können wir schon wieder einpacken, was den Nachwuchs angeht.
Genau, das ist, glaube ich, wirklich eine scharfe Klinge, die da zu beachten ist. Ne? Man möchte natürlich niemanden einfach aus einer Mannschaft rausschmeißen. Da sind wir auch die Letzten, die das befürworten wird. Auf der anderen Seite darf man natürlich aber auch den Jungen nicht den Weg nach oben verstopfen. Also das ist, glaube ich, wirklich ein schmaler Grat, der zu gehen ist. Und wir werden auf jeden Fall sehen, was passiert. Ein Philipp Raimund, würde ich jetzt mal fast behaupten, der hat sich jetzt festgebissen in der A-Mannschaft. Den kriegst du so schnell nicht mehr los, so wie der springt. Also das ist ja wirklich eine Freude zuzugucken. Ich bin gespannt, wo der den Gesamtweltcup beenden wird.
Ja, bin ich auch gespannt drauf. Also man hat ja auch schon nicht damit gerechnet, dass er 13. bei der Vierschanzentournee wird und immer besser wird. Er hat ja immer einen Platz besser gemacht von Mal zu Mal. Wo will der eigentlich noch hin? Also beim 12., am 12. Weltcup-Springen gewinnt er dann oder wie? Also wird uns natürlich super freuen. Ja. Ist wirklich, wirklich toll. Das hat einem so ein bisschen das Herz erwärmt bei dem Ganzen, was sonst mit den Deutschen war, dass so jemand einfach die beste Tournee seines bisherigen Lebens gesprungen ist und abgeliefert hat.
Ja, ganz klar. Super Angelegenheit. Ja. Das war die Vierschanzentournee 2022-23. Es war mal wieder eine Freude zuzugucken.
Ja.
Das war die Vierschanzentournee der Herren. Es gibt nämlich nach wie vor keine Vierschanzentournee der Frauen. Wir haben darüber ja in unserer letzten Folge ausführlich gesprochen, dass sich das wahrscheinlich auch noch eine Weile hinziehen wird, bis es endlich mal soweit ist. Momentan hängt es an Österreich, aber wie gesagt, das haben wir schon besprochen. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal im Detail drüber zu reden. Es gibt aber die Silvestertournee, die ebenfalls aus 4 Springen besteht, an 2 verschiedenen Standorten in Slowenien und in Österreich, Ljubno und Villach. Und diese Tournee, muss man ganz ehrlich sagen, hat natürlich weit weniger Aufmerksamkeit, um nicht zu sagen, medial überhaupt gar keine, ehrlich gesagt. Also jedenfalls ist mir in den deutschen Medien nichts davon begegnet, was sehr schade ist, denn es gab auch hier einen absoluten Zweikampf zweier Top-Athletinnen und im Grunde steht das Kubacki und Granerud in nichts nach. In diesem Fall war es Eva Pinkelnik und Anna-Odine Ström, die sich da ein Battle geliefert haben, den am Ende die Österreicherin für sich entscheiden konnte.
Genau. Und die hätte auch schon fast den Grand Slam machen können.
Ja, stimmt.
Die hat nämlich auch 3 der 4 Springen gewonnen. Nur dann kam, wie gesagt, beim 3. Springen die Anna-Odine Ström daher und hat ihr wie David Kubacki dem Kranerüt diesen Rang abgelaufen. Also 1:1 das Gleiche. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Obwohl Pinkenick eigentlich auch in ihrer eigenen Liga so ein bisschen springt. Aber sie hat eine gute Konkurrentin hinten dran. Und man wünscht ihnen einfach, dass das nicht nur in Villach und in Lugno stattfindet, sondern dass sie wirklich mal so eine Competition in den wirklichen Vierschanzentournee-Orten machen können, weil ich glaube, das wäre unglaublich cool.
Ja, das wäre wirklich unglaublich cool und es wäre auch, ich glaube, also wenn man das jetzt mal nur durch die deutsche Brille betrachtet, würde das auch einen Riesenhype auslösen können, ja, wenn man es mal ehrlich sieht, denn die Damen des DSV haben hier genau das Gegenteil von dem geliefert, was die Herren des DSV abgeliefert haben. Nämlich, die waren wirklich, wirklich gut. Selina Freitag hat bombenmäßig abgeliefert, hat im Gesamtklassement, dann ist sie 4. geworden. Katharina Althaus ist 5. geworden. Das ist wirklich unglaublich cool gewesen. Anna Rupprecht ist siebte geworden im Gesamtklassement. Also die deutschen Frauen, die haben sich echt wacker geschlagen. Und insbesondere Selina Freitag. Ich glaube, bei der ist der Knoten jetzt wirklich endgültig aufgegangen. Und da haben wir eine, glaube ich, für die nächsten Jahre, die Katharina Althaus intern ganz schön Konkurrenz machen könnte.
Ja, und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Also sie ist am ersten Tag in Villach ist sie siebte geworden. Dann ist sie am zweiten Tag vierte geworden. Am ersten Tag in Lubno ist sie elfte geworden. Und dann ganz zum Schluss beim letzten Springen in Lubno ist sie dann dritte geworden und war auf dem Podest. Unglaublich toll. Und ja. Man wünscht es ihr einfach, dass das so weitergeht. Und ja, die Hoffnungen sind hoch. Und ich glaube auch, dass sie das so weiterträgt, weil wie du sagst, ich glaube, die hat jetzt Blut geleckt.
Die hat jetzt Blut geleckt, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch super cool für die Familie Freitag, dass nach dem Ende von Richard Freitag seine Schwester jetzt da so ein bisschen die Fackel weiterträgt und die Familientradition erfolgreich Skispringen weiterführt. Das ist super, super cool. Was mich auch immer freut, ist, wenn, also das habe ich ja schon öfter gesagt, dass man den Unterschied zwischen Frauen-Skispringen und Herren-Skispringen auch dahingehend sieht, dass bei den Frauen auf einmal Nationen dabei sind, vorne dabei sind, die bei den Herren eigentlich fast überhaupt gar keine Rolle spielen. Und so ist es auch dieses Mal mit den Kanadierinnen, die Platz 8 und 12 erreicht haben, Alexandra Lutit und Abigail Strait. Und das ist, also wenn man jetzt mal überlegt, ne, einen 8. und einen 12. Rang bei den Herren von Kanadiern, das wirst du in den nächsten Jahren nicht erleben.
Nee, da sieht man, wie unterschiedlich das auch ist.
Ja. Deswegen glaube ich auch wirklich, dass es insgesamt dem Sport helfen würde, wenn die Männer und die Frauen mehr zusammen, also enger zusammenrücken würden insgesamt, oder wenn die Frauen auch mal auf dieses Level hochgehoben werden würden, denn ja, man sieht ja, dass verschiedene Nationen davon auch durchaus profitieren. Ja.
Gerade auch bei Norwegen, da ist es ja schon so, dass die Männer und Frauen in einer Mannschaft sind, also zusammen trainieren und so weiter. Und das macht sich halt wirklich bemerkbar. Also man sieht ja, dass die Anna Odine Ström davon total profitiert letztendlich. Und das freut einen zu sehen, dass die Norweger mal wieder diejenigen sind, die einfach alles revolutionieren.
Ja.
Und das zeigt auch wieder, dass es Früchte trägt. Und auch entweder können die Männer von den Frauen profitieren oder die Frauen von den Männern. Gerade auch in Deutschland könnten vielleicht auch die Männer von den Frauen profitieren, von Katharina Althaus und Selina Freitag und so weiter. Aber andersrum ist es zum Beispiel bei den Polen. Wenn die Polen mal zusammen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, mal zusammen trainieren, könnten die Frauen von den Männern sehr, sehr viel profitieren. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz, wieso das nicht so ein bisschen zusammengeführt würde. Keine Ahnung.
Ja, das verstehe ich allerdings auch nicht. Also wenn wir jetzt einen Mixed-Wettbewerb hätten, müsste man aus deutscher Sicht klar sagen, dass es nicht so wäre, dass die Herren die Frauen durchziehen, sondern genau das Gegenteil würde passieren. Ja, da könnten sich die Herren, wenn das jetzt ein Kurs, überlegt ihr das doch mal, wir hätten jetzt ein Team mit Althaus, Freitag, Raimund und Wellinger. Jo, da räumst du aber ab. Weil das ist einfach, das sind super Leistungen, die unsere deutschen Frauen hier abliefern. Und das muss man einfach auch mal ganz klar und deutlich so sagen, weil sie kriegen einfach zu wenig Aufmerksamkeit. Und wenn man überlegt, dass das jetzt sich nochmal 2 Jahre hinziehen soll mit dieser Verschanzentournee, wobei Horst Hüttl, glaube ich, auch gesagt hat, dass er noch nicht aufgibt, ob das nicht vielleicht doch schon in einem Jahr soweit sein könnte. Im Mai wird ja der neue Kalender dann veröffentlicht oder eben festgelegt auf dem FIS-Kongress. Und womöglich bewegt sich da in Österreich doch nochmal was. Woran es nämlich jetzt im Detail hängt, weiß irgendwie keiner so ganz genau. Ja, also wer kann es irgendwie nur hoffen, dass sich das jetzt mal nach vorne schiebt ein bisschen.
Also Horst Hüttl hat gesagt, dass auf jeden Fall in der nächsten Saison die beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch stattfinden sollen. Die sollen wohl in den Kalender kommen. In ungedrehter Reihenfolge, zuerst in Garmisch und dann das Neujahrspringen in Oberstdorf. Finde ich super. Macht auch ein bisschen Druck. Und wenn es nicht die Vierschanzentournee zuerst mal ist, es macht aber Druck auf Österreich einfach. Der ÖSV muss jetzt nachziehen, der ÖSV muss jetzt liefern. Der DSV ist drin und da bin ich echt froh, dass der DSV da wirklich, ne, auch vorangeht und das Ganze so macht, weil wenn der DSV da dagegen wäre, ich glaube, das wäre so enttäuschend einfach. So enttäuschend.
Ja. Deswegen wundert es mich auch, warum es eigentlich bei den Österreichern so ist, weil eigentlich ja auch der ÖSV mit, insbesondere mit Dani Raschke-Stolz, ja eine der Pionierinnen dieses Sports hatte, die von Anfang an bewiesen hat, dass sie genauso gut springen kann wie die Herren. Deswegen wundert mich das darum, dass ausgerechnet die jetzt irgendwie so ein bisschen da mauern. Aber wie gesagt, man weiß jetzt nicht, was die Ursachen dafür sind. Also sie sagen irgendwie nicht viel. Womöglich ist es in irgendeiner Form nachvollziehbar. Keine Ahnung. Wir werden es erleben, wie es weitergeht. Es bleibt spannend, aber es wird jetzt auch wirklich von Seiten der Frauen... Also ich glaube, der Druck wird deutlich höher. Der wird insgesamt deutlich höher. Und ja, irgendwann muss es dann auch mal passieren, weil das geht einfach nicht ewig so weiter.
Nee, wenn man sich nämlich jetzt auch anschaut, Eva Pinkelnick hat 3 Springen der 4 Springen gewonnen, ja, eine Österreicherin. Alter. Das ist ja das Aushängeschild für den ÖSV. Also das versteht man halt noch weniger, wieso dann da irgendwie nicht mitgezogen wird. Es heißt wohl, also irgendwo habe ich gelesen, dass es wohl an den Bettenkapazitäten in Innsbruck und Bischofshofen liegt, dass sie das nicht stemmen könnten. Was ich nicht so ganz verstehe, weil wenn man es ja tauscht, ist es ja eigentlich kein Problem. Also man muss ja nicht alles an einem Tag machen, sondern man tauscht ja dann. Also ist ja eigentlich, die einen reisen ab, die anderen, weißt du? Also,
reisen ab.
Also eigentlich kann es da nicht an den Bettenkapazitäten letztendlich liegen. Oder sie, also für mich
ja,
ist es...
Ja, gerade weil ja Innsbruck im Grunde ist ja sowieso nur, also sie hauen ja alle am selben Tag noch ab, um dann nach Bischofshofen weiterzufahren. Also
genau.
Es ist halt ich meine, das wäre natürlich logistisch betrachtet, wäre das schon irgendwie eine Action. Das ist ja ganz klar, aber mein Gott, es ist ja auch nicht jetzt in... Also ich sag's ganz ehrlich, ich kann auch auf Innsbruck verzichten. Also dieses Mal lief es ja sehr gut, aber wir hatten ja auch, Innsbruck ist ja immer so ein bisschen eine Krücke. Ja. Also von mir aus, dann macht halt den Bums in Villach, das ist mir egal. Nein. Aber jetzt seht einfach mal zu, dass er mal rumkommt mit der Geschichte.
Das ist aber nicht die Verschanzentournee, wenn es dann irgendwo anders. Also Innsbruck ist zwar schwierig und die Schanze hätte so wie es aussieht, nie errichtet werden sollen an diesem Punkt. Aber ja, sie gehört aber einfach, also Innsbruck gehört dazu. Und es ist für mich, also Innsbruck, keine Ahnung, ich liebe Innsbruck. Ich liebe die Schanze, die ist unglaublich toll. Alleine von der Architektur her und so weiter. Aber wenn da plötzlich Villach wäre, also sorry, nee. Ja, nee, da bin ich zu traditionell.
Irgendwann echt Seefeld, was weiß ich was. Nee. Also mein Herz hängt nicht so sehr an Innsbruck. Aber gut, wenn deins dran hängt, dann einigen wir uns darauf, dass sie halt das einfach mal organisieren sollen jetzt. Leider müssen wir noch eine schlechte Nachricht überbringen, und zwar aus dem Damenteam der Sloweninnen. Da hat es nämlich Urša Bogataj ganz böse geschmissen im letzten Wettkampf. Und das könnte übel ausgehen. Also sie hat sich das Kreuzband gerissen. Und es ist momentan so ein bisschen fraglich, ob das eventuell schon das Ende der Karriere sein könnte. Also es ist auf jeden Fall das Ende der Saison. Und sie hatte wohl auch im Vorfeld schon mal mitgeteilt, dass sie eigentlich schon aufhören wollte. Hat dann eben, weil man dachte, ja, ne, verschiedene Großwettbewerbe, dann auch jetzt Planica, Weltmeisterschaft und so weiter, da wollte sie noch mit dabei sein. Das ist natürlich jetzt hin. Also ob sie sich nochmal raufkämpft oder das weiß man jetzt noch nicht. Ist natürlich unheimlich schade, weil sie war ein Ankerpunkt des slowenischen Teams. Und ja, ist immer echt ätzend, wenn solche Verletzungen passieren.
Ja, vor allem halt in der Saison, wo die Heim-WM in Planica ist. Ja, schrecklich. Also das tut einem mit weh einfach. Wie oft kommt es vor, dass es eine Heim-WM für die Slowenen gibt in Planica und jetzt ist es soweit und dann genau in dem Moment ist der Kreuzbandriss passiert und dann ist sie raus.
Ja, ich hätte sie auch super gerne fliegen gesehen im Vikasso.
Ja.
Das ist
ja stimmt.
Auch so ein Punkt. Ne?
Stimmt, ja.
Also unheimlich traurig und schade. Ich hoffe sehr, dass sie sich vielleicht nochmal aufraffen kann, damit sie das vielleicht nochmal nachholen kann. Denn ich glaube nicht, dass die FIS das Skifliegen jetzt rausnehmen wird, komplett aus dem Programm. Ich glaube, wenn wir das einmal drin haben, dann wird das auch in Zukunft so sein.
Hoffentlich.
Aber ich will auch den Teufel nicht an die Wand malen. Also wir werden es erleben. Naja, das ist die schlechte Nachricht leider, die es eben auch zu überbringen gibt. Ansonsten denke ich, haben wir eine wunderbare Silvestertournee gesehen, genauso spannend wie auch die Vierschanzentournee der Herren. Da haben die Damen wirklich mit Bravour bewiesen, wie sehr sie ein solches großes Ereignis stemmen können. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ihr könnt ja mal erzählen, wie es euch so ging mit dieser Tournee. Wer euer Favorit war und wie ihr das Ganze empfunden habt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder.
Genau, das machen wir. Dann macht's gut.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.